Und damit herzlich willkommen zu PSDS, der Podcast für alle Videospielverrückten der letzten Generation. Mein Name ist David und ihr hört Folge Nummer 5. Wie immer erstmal eine kleine Neuankündigung, es hört ja nicht auf. Und zwar habe ich ein neues kleines Format gestartet namens David und Kaffee. Das ist ein kleines tägliches Format, das halt Themen aufgreift, die mich interessieren, mit einem kleinen Heißgetränk als Sidekick. Und wer das hören will, darf gerne mal reinhören. Ich verlinke das auch unten nochmal in der Beschreibung. Aber genug Eigenwerbung, wollen ja nicht wieder stundenlang über mich und meine Projekte reden. Deswegen fangen wir gleich mal an mit dem heutigen Spiel. Und heute haben wir Call of Duty Ghosts. Wieder STS. Diese Buchstabenreihe STS lässt mich einfach nicht in Ruhe. Egal. Zuallererst möchte ich mal sagen, dass ich natürlich weiß, dass der Name anders ausgesprochen wird. Aber meine englische Aussprache ist so schlecht, dass ich euch das nicht zumuten will. Und deswegen bleibe ich mal bei Call of Duty. Und ich denke, die meisten Deutschen haben sich auch mittlerweile an diesen Titel, dass er so ausgesprochen wird, gewöhnt. Call of Duty Ghosts ist ein Ego-Shooter, hierzulande 2013 für Windows, Xbox 360, PlayStation 3, Wii U, PS4 und Xbox One erschienen, also für alle Last- und Next-Gen-Konsolen oder Current-Gen. Entwickelt wurde das Ganze von Infinity Ward, was ja eine Tochtergesellschaft vom Publisher Activision ist, und ich werde hier wie bei jedem Ego-Shooter nur auf die Singleplayer-Kampagne eingehen, da ich reiner Singleplayer bin und, wie gesagt, mich nicht dazu berufen fühle, den Multiplayer zu besprechen. Ich würde es ihm einfach nicht gerecht werden, da ich Online, Koop und Multiplayer generell nicht mag. Zuallererst würde ich mal ganz gerne auf ein beliebtes Thema eingehen, nämlich den Ruf von Call of Duty. Call of Duty ist ja so die Schlachtsau der Gamer. Kaum ein Spiel hat einen schlechteren und verrufeneren Ruf, wenn man das mal so sagen möchte, als Call of Duty. Von den meisten Spielern gehasst, verächtet und ausgelacht. Und die Spieler, die sich als Call of Duty Spieler bekennen, werden gehasst, verächtet und ausgelacht. Das ist wirklich traurig, wenn ich das mal sagen darf. Denn ich sehe wenig, was die Reihe verkehrt gemacht hat. Teil 1, 2 und 3, grandiose Zweite Weltkriegs-Shooter, mit die besten, die es eigentlich so auf den Markt gegeben hat oder heute noch gibt. Ein super Gefühl, die Maps waren super, das Gameplay war stimmig, die Stimmung war astrein eingefangen, also da gab es wenig zu meckern. Und dann ging es ja weiter mit sehr viel zeitgemäßen Kriegsgeschehen und futuristischen Kriegsgeschehen, heißt entweder im Hier und Jetzt oder in der Zukunft, was ja auch per se nicht schlimm ist. Ich meine, ich liebe Sci-Fi-Shooter, und ob ich nun ein Maschinengewehr aus dem Zweiten Weltkrieg trage oder eins, das heute hergestellt wird, das ist mir eigentlich relativ egal, auch vom Setting, weil ich finde, egal welches Call of Duty ich bis jetzt gespielt habe, die Singleplayer-Kampagne war immer stimmig und mit sehr viel Liebe gemacht. Jetzt mag der ein oder andere auch schrecken. Call of Duty? Mit Liebe gemacht? Das ist doch nur hingerotzter Scheiß. Bullshit. Call of Duty liefert über Jahre astreinen Content. Junge, das kann man wieder und wieder spielen. Um mal ein wenig den Space Surfer raushängen zu lassen. Aber nein, mal im Ernst, ich habe eine sehr große Bindung zu den Spielen. Zu jedem Call of Duty, das ich bis jetzt gespielt habe. Ich habe noch nicht alle gespielt, das muss ich zugeben. Aber die, die ich gespielt habe, haben für mich diesen jetzt, mag erstmal komisch klingen, diesen Nintendo-Charakter. Warum? Weil sie einfach wieder Spielwert haben. Ich habe ja für die Folge jetzt wieder Call of Duty Ghosts angefangen. Und das sind halt kurze, stimmige Kampagnen. Da passiert so viel und es ist so spaßig und stimmungsvoll, dass man es einfach wieder und wieder spielen kann und immer wieder ein spaßiges Erlebnis hat. Genau wie es ist, wenn man zum Beispiel ein Kirby einlegt. Das macht man an und man fängt 3 Minuten an mit Spielen und kann nicht mehr aufhören. Genau dasselbe macht Call of Duty mit mir. So, und das war das Fazit für die Folge. Dann können wir ja eigentlich Schluss machen. Hahaha, Spaß. Denn jetzt geht's erst richtig los. Und alle, die wirklich Call of Duty abgrundtief hassen, die bitte ich doch jetzt abzuschalten, denn es wird nicht besser. Das Ganze beginnt, dass man mit seinem Bruder und seinem Vater an einem Lagerfeuer sitzt und der Vater einen von einer Geheimorganisation namens Ghosts erzählt. Aber da die Story-Kampagne nur 6 Stunden geht und auch für die kurze Zeit eine Menge Überraschungen bietet, aber halt nicht sehr lang ist, möchte ich gar nicht groß auf die Story eingehen, sondern wirklich vom Gameplay erzählen. Deswegen lassen wir die Story jetzt mal einfach weg. Man spielt Logan und reden wir ein wenig über die Sachen, die wenig bis gar nichts über die Geschichte aussagen. Zum einen ist da die Inszenierung. Die ist wirklich so hervorragend. Eines der Hauptargumente der Kritiker ist ja, dass Call of Duty seit Jahren viel zu sehr auf Script-Events baut. Aber gerade das macht die Serie einfach perfekt. Denn an jeder Ecke passiert etwas. Es herrscht nie Langeweile. Es ist immer Abwechslung. Eine wilde Wasserfahrt ohne Wasser, sozusagen. Das Problem an Script-Events ist halt, dass man willig sein muss, mitzuspielen. Man muss sich an die Spielregeln halten. Das ist genauso wie wenn man jetzt zum Beispiel ein Mensch ärger dich nicht spielt. Wenn man Mensch ärger dich nicht spielt und nicht akzeptiert, dass man rausfliegt, wenn ein Spieler auf dir landet, dann braucht man gar nicht spielen. Und wenn man in einem Call of Duty von einem Script-Event wegrennt und sich dann beschwert, oh, jetzt bin ich ja hier gefangen, ich kann nicht weiter, dann ist das natürlich klar. Ich meine, Script-Events passieren, wenn der Spieler einen bestimmten Punkt der Karte betritt. Und wenn der Spieler dann sagt, ich möchte diesen Punkt aber nicht, obwohl das Spiel sagt, der Punkt geschieht jetzt, dann hält sich der Spieler nicht an die Spielregeln. Und es ist doch ganz natürlich, wenn ein Hubschrauber vor dir abstürzt, dass man hinschaut, dass man sieht, was passiert, dass man reagiert und nicht, dass man sagt, oh, ein Script-Event, hihihi, ich kenne die Mechanik dahinter, ich renne jetzt einfach mal zurück, eine unsichtbare Wand, die vorher nicht da war, ich kann ja hier gar nicht weg. Ja, das ist doch Unsinn, ist das doch. Und sich dann noch zu beschweren, dass Script-Events Müll sind, also, und sich auf die genau diesen Punkt zu berufen, das ist doch einfach Unsinn. Das Spiel will einem doch nichts Schlechtes damit, oder die Entwickler. Sie wollen doch nur ein wenig Abwechslung und Bewegung ins Spiel bringen. Und das ist doch was Lobenswertes. Das sollte doch ein Spieler anerkennen, dass er sagt, danke Entwickler, das war wirklich eine schöne Erfahrung. Eine Erfahrung, die mich jetzt beeindruckt hat oder was sie auch immer mit einem macht oder verstört hat oder traurig gemacht hat. Völlig egal. Auch generell bietet das Spiel eine wahnsinnige Abwechslung. Also man ist im Weltraum, man ist auf einmal auf einem Zug, dann rennt man durch eine verwachsene Stadt und das ist alles so unglaublich. Gerade die Weltraumszenen, das ist so unglaublich. Ich meine, man ist in der 2. Szene schon im Weltraum. Wenn man jetzt das Spiel nimmt und es nicht kennt und guckt hinten aufs Backcover und sieht die Weltraumszene, da denkt man sich, oder ich dachte mir erstmal 2 Sachen. Nummer 1, Finale. Also, dass es wirklich fürs Finale bestimmt ist. Wenn man schon sowas Großes in dem Ego-Shooter hat und im Weltraum spielen darf, dann ist das sicher was fürs Endgame. Zweitens, wird bestimmt nicht so toll. Also wahrscheinlich entweder nur eine Videosequenz oder so eine Art Rail-Shooter. Aber was soll ich sagen? Man schwebt frei im Weltraum und kann sich frei bewegen. Mit R2 und L2 kann man steigen und sinken, mit dem linken Stick bewegen und wie es halt üblich ist, mit dem rechten Stick umsehen. Und das fühlt sich wirklich gut an. Also es bringt wirklich so einen Wow-Effekt ins Spiel. Und vor allem, es ist halt schon die 2. Szene im Spiel. Und in einer der letzten Szenen geht's dann nochmal ins Weltraum. Man ist nicht viel im Weltraum, das stimmt. Aber wenn man da ist, ist es echt so, wow, Richtig geil. Und ich weiß noch ganz genau, das ist auch für einen Ego-Shooter so untypisch, weil man eigentlich denkt, weil die erste Szene spielt halt ohne Waffen. Heißt, man lernt das Movement kennen. Rennen, springen, klettern, etc. pp. Und die zweite Szene ist dann gleich im Weltraum und man hat immer noch keine Waffen. Und man denkt sich schon so, okay, dann jetzt noch Weltraum und dann geht das Geballer los. Und dann schwebt man so in diese Raumstation rein und auf einmal kommen Gegner mit Maschinengewehren in diese Raumstation. Das ist doch teilweise so bescheuert und gleichzeitig cool gemacht. Und deine Partnerin haut halt einen dieser Typen um. Und dann siehst du, wie dieses Maschinengewehr langsam auf dich zuschwebt. Und du denkst dir so, nee, oder? Und es kommt näher und du denkst dir, nee. Und kommt näher und dann, nee, oder? Und dann auf einmal, bam, siehst es vor dir in typischer Ego-Shooter-Manier. Und du denkst dir, oh, geil. Und dann schwebt man da in der Raumstation und hat ein Maschinengewehr vor sich. Heißt, die erste Waffe im Spiel kriegt man im Weltraum. Ich meine, boah, wie geil. Und man schwebt dann so durch die Raumstation und sieht von, und dann kommt von links und rechts mein Gegner und man schießt wirklich intuitiv und es fühlt sich alles so gut an. Also es ist einfach so ein Wow-Gefühl. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Also, wie gesagt, gerade, dass man, wie das... Hat man die Szene dann geschafft, geht's auch wieder runter. Also dann geht sozusagen das Hauptspiel los. Man spielt halt Logan und seinen Bruder Hash, was ich übrigens einen sehr bescheuerten Namen finde. Aber egal. Und dann beginnt halt das, ich sag mal, typische Call of Duty Gameplay. Aber auch hier muss man unterscheiden, weil man ja natürlich sagen kann, das typische Call of Duty Gameplay. Aber was sagt das aus? Das sagt eigentlich nur aus, dass die Entwickler mittlerweile eine gewisse Routine in ihrem Tun haben. Und das ist doch überhaupt nichts Schlimmes. Ich meine, die Spiele funktionieren einwandfrei. Ich habe jetzt Call of Duty Ghosts 3-mal durchgespielt und für den Test nochmal bis zur Hälfte gespielt. Und mir ist keinerlei Bug aufgefallen. Vielleicht, weil ich nicht explizit danach suche, weil ich nicht in irgendwelche Ecken hüpfe oder irgendwie Gegner, die schon liegen, 3 Granaten entgegenwerf, in der Hoffnung, dass sie zubbeln. Aber wie gesagt, mir ist da nichts aufgefallen. Und ich spiele ohne Patches, heißt, ich spiele die Grundversion, also Call of Duty Ghosts auf der PS3, ohne Updates, weil meine PS3 immer vom Internet weg ist. Und die allererste Edition, die rauskam, heißt nicht Freefall, nichts, gar nichts. Also so, wie es auf den Markt kam zum Release. So spiele ich's. Und wenn mir da nach 3-mal Durchspielen nichts aufgefallen ist, dann kann man durchaus von einem gut entwickelten Spiel reden. Und dann höre ich immer so, ja, immer das Gleiche. Das ist Quatsch, das ist Scheiße, ist das, sowas zu sagen. Call of Duty Ghosts zum Beispiel bietet in der Kampagne, wie gesagt, ich kann nicht über den Multiplayer reden, die meisten negativen Kritiken kamen ja zum Multiplayer. Das kann sein. Das kann ich wirklich nicht beurteilen, aber die Kampagne ist 1A. Und natürlich sind da Script-Events drin, wie in anderen Call of Duties. Und natürlich ist da das gleiche Gunplay drin, wie in jedem Call of Duty. Und natürlich ist da dies und das und jenes, wie bei jedem Call of Duty. Aber das heißt doch nicht, dass die Entwickler immer dasselbe machen. Ich meine, Leute, die sowas sagen, laufen die blind durch das Spiel. Also, es ist eine komplett neue Kampagne mit komplett neuen Schauplätzen, mit komplett neuen Script-Events, kein Recycling, nichts verwertet. Das ist einfach eine komplett neue Erfahrung. Und nur weil die Mechanik genau die gleiche ist, die funktioniert. Das ist ja der Punkt, wo man gar nicht schimpfen braucht. Wenn man eine Mechanik hat, die funktioniert, warum soll man die nicht wieder und wieder benutzen und was Neues drumherum bauen? Siehe Mega Man auf dem NES. Das war 6-mal das gleiche Spiel. Oder 9-mal, da kam ja später noch mehr, aber jetzt, ich rede jetzt von den ersten 6 Hauptteilen sozusagen. Natürlich kann man da sagen, ja, hast du ein Mega Man gespielt, hast du alle gespielt. Und trotzdem ist kein Mega Man wie das andere. Natürlich greifen sie alle auf dieselben Mechaniken zurück, aber man hat ständig eine Neuerung. Man hat neue Schauplätze, man hat neue Bosse. Ich kann da nicht von reden, dass es immer dasselbe ist. Das ist einfach Quatsch. So, aber genug von dem Thema. Was man dem Spiel ankreiden muss, ist, dass es Call of Duty-typisch, wenn ich das nochmal so sagen darf, kaum Story bietet. Also wer jetzt eine große epische Kriegsgeschichte erwartet, der ist da natürlich fehl am Platz. Ist halt wieder das typische, mach dies, um jenes zu tun und deswegen lauf jetzt durch 10.000 Gegner. Und halt wieder dieses, was mich bei Call of Duty generell ein bisschen stört, dieses fehlende Körpergefühl. Ich habe es ja bei Killzone schon erwähnt, dass man dieses Gefühl von einer schwebenden Kamera hat, die man steuert. Heißt, Stick rechts, Flip, man guckt gleich nach rechts. Also man hat überhaupt kein Gefühl, Masse zu bewegen. Es ist halt, als würde man auf einer Wasserrutsche rutschen. So fühlt sich das Rennen an. Also, aber das ist nicht schlimm, das bringt halt Tempo rein. Und Call of Duty ist ja jetzt nicht gerade dafür bekannt, das langsamste Spiel der Welt zu sein. Gerade im Multiplayer wollen die Spieler ja Tempo haben. Also, es stört auch nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, das stört, aber im Gegensatz zu anderen Vertretern hat man halt wirklich wenig Körpergefühl. Aber damit muss man sich halt anfreunden, das war bei der Reihe immer so und das ist ja auch bei vielen anderen Vertretern so. Das wäre jetzt wirklich Meckern auf hohem Niveau. Eine ganz coole Besonderheit des Spiels ist der Hund Riley. Das ist ein deutscher Schäferhund und wenn man Tiere im Spiel einbaut, das ist natürlich eine wahnsinnige emotionale Ebene, die man da reinbringt. Denn Tiere ziehen bei 99% aller Menschen mehr als Menschen. Heißt, wenn man durch 100 Gegner rennt und 100 Gegner abknallt in einem Spiel, ist das so, ach, hier ist ein Gegner, hier ist ein Gegner, hier ist ein Gegner. Aber nur mal angenommen, wenn dann ein Hund um die Ecke kommt, dann immer so ein, ich kann doch jetzt nicht den Hund erschießen. Das ist, eigentlich bedenklich. Aber auf jeden Fall hat man halt einen Schäferhund bei sich namens Riley und der hat auch ein paar Gameplay-Mechaniken, nämlich man kann sich mit diesem Hund synchronisieren. Der hat so ein kleines, so einen kleinen Computer auf sich drauf geschnallt quasi, sieht halt aus wie ein Laptop, der auf seinen Rücken geschnallt ist mit einer Kamera und man kann sich halt mit diesem Stück Technik auf dem Hund synchronisieren und damit den Hund quasi steuern und Befehle zum Angriff geben. Und das ist wirklich cool gemacht. Also teilweise dann hat man eine Ecke, wo man nicht reinkommt, dann geht man zu dem Hund, synchronisiert sich, schleicht durchs Gras und kann, wie gesagt, dann einen Gegner totbeißen oder halt auf ihn zusprinten und dann beißt Riley automatisch los. Aber das Problem ist, dass man halt wehrlos ist in diesem, ich sag mal, Hundemodus. Heißt, man muss wirklich stealth-mäßig unterwegs sein. Nur einen Gegner totbeißen, wenn kein anderer in der Nähe ist. Das ist, das bringt wirklich nochmal ein bisschen Ruhe in das Spiel, weil es halt wirklich schnell ist und jetzt nicht so chaotisch wie Killzone, aber es ist halt Call of Duty, man kennt's ja, also fapp, fapp, links, rechts, dritte, rechts, dritte, links, dritte, rechts, dritte, ne? Ich bin heute aber auch wieder mit Fachausdrücken am Rumwerfen. Tillete und Tillete. Und wie fandest du den Ego-Shooter? Ja, der war schon sehr Tillete. Egal. Auf jeden Fall klasse, dass der Hund drin ist. Und da gibt es später noch eine sautraurige Szene mit, die ich jetzt aber nicht spoilern möchte. Wink! Und die Welt, wie die designt ist, also die Hauptwelt, in der man sich begibt, das sind so beeindruckende Schauplätze. Die sind wirklich schon Action-Adventure-würdig. Also man müsste nur ein paar mehr Kanten reinbauen und man könnte sich vorstellen, dass sich da Lara Croft lang schwingt. Weil es ist immer, gerade in der dritten, im dritten Akt, also im dritten Level, läuft man halt durch so eine verwachsene Stadt. Das ist so unglaublich. Dann stürmt man ein leeres Theater, was halt total überwuchert ist, mit Pflanzen und zerstört, halt von der Natur zerstört sozusagen. Und dann rennt man in den nächsten Raum und man hört was und dann so, was ist da? Und dann rammt man die Tür auf und sieht, wie dann 3-4 Rehe scheu wegrennen. Und man denkt sich so, okay, So, weil man das überhaupt nicht in einem Call of Duty erwartet hätte. Und auch generell sehr viele Tiere, die man da sieht. Also man hat wirklich das Gefühl, dass die Welt lebt. Dass da Leben ist. Weil auch so oft, dass man sich an Kanten lang bewegt und auf einmal erschreckt man sich, weil vor einem ein Schwarm Vögel auf einmal in die Luft geht und man denkt, Gegner. Nee, nur Vögel. Ja, halt wirklich eine Menge Tiere in dem Spiel. Der Hund, die Rehe, die Vögel. What? Was mir zudem sehr gut gefallen hat, ist, dass es eine automatische Zielanvisierung im Singleplayer hat. Das mag ich sehr gern bei Konsolen-Ego-Shootern. Am PC wird es mich stören, gebe ich zu. Aber bei Konsolen, ich meine, ja, natürlich, wenn man wie ich sein Leben lang Ego-Shooter auf Konsole spielt, natürlich kann man mit dem Stick gut zielen, was jetzt ein PC-Spieler natürlich nicht könnte. Aber dennoch finde ich es sehr angenehm, wenn man nicht ständig, weil ich meine, dieses Stick-Gezuppel ist manchmal schon sehr nervenaufreibend, vor allem bei kleinen Zielen. Und wenn man dann einfach Visier anlegen und er ist drauf quasi, wenn man, zumindest wenn man in die richtige Richtung guckt. Und wenn er sich bewegt, bleibt es natürlich nicht drauf. Das ist wirklich nur dieses Anvisieren und drauf. Und wenn er dann wegrennt, ne, muss man wieder anvisieren. In die Richtung gucken und dann anvisieren. Sollte verständlich sein. Was auch wieder Call of Duty typisch ist. Wir kommen nicht von dem Call of Duty typisch weg, ne? Aber wie gesagt, das ist ja eigentlich nichts Schlimmes. Also da muss man sich ja nicht fürchten oder schämen oder sagen, Cool, eigentlich dürfte es sowas wie typisch gar nicht geben. Egal. Call of Duty typisch gibt's wieder eine Menge Maschinengewehre, also hauptsächlich Maschinengewehre, was mich ja, wie gesagt, habe ich auch schon bei Killzone gesagt, nicht stört, da ich nicht viel mit Präzisionswaffen arbeite oder nicht gerne, ist das in Ordnung. Natürlich findet man auch hier und da mal einen Raketenwerfer oder ein Scharfschützengewehr etc. pp. Apropos Scharfschütze, das ist auch ein ziemlich cooles Feature. Man hat nämlich ab und zu, man hat so eine Art Tablet dabei und da hat ab und zu Zugriff auf verschiedene Geräte, zum Beispiel ein Scharfschützengewehr. Und dann läuft man in einem Raum rein, der rechts offen ist, also so eine Art Tribüne, und wirklich von Gegner überrannt. Und dann sagt dein Kollege, los, mach sie mit dem Scharfschützengewehr fertig. Und du denkst dir, ich habe kein Scharfschützengewehr. Und dann steht oben drücken, um Scharfschütze zu aktivieren oder so. Und dann drückt man Steuerkreuz oben und auf einmal sieht man quasi sich und die Gegner da rumtummeln und ist in einem Scharfschütze-Modus und kann dann seitlich die ganzen Gegner ausschalten. Und solche Events gibt's auch immer mal. Das bringt auch noch eine Menge Abwechslung rein. Sehr, 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 sehr dicke Frau. Nee, stimmungsvoll. Natürlich gibt's auch wieder die Doorbreaker. Ja, kann man mögen oder nicht. Ich meine, so drei, vier Mal, die im Spiel vorkommen, die tun jetzt nichts zum Spiel bei, aber sind jetzt auch nicht schlimm. Das Spiel ist auch sehr auf Tempo ausgelegt. Nicht nur was das Movement betrifft, sondern auch generell das ganze Gameplay ist auf Tempo getrimmt. Heißt, man sitzt kaum fest, man muss sich nicht frei kämpfen, man rennt die meiste Zeit wirklich von einer Gegnerhorde in die nächste. Die Gegner fallen recht schnell, verbarrikadieren sich nicht groß, sind nicht die stärksten, also man kann sich wirklich bequem durchkämpfen, ohne jetzt stundenlang an einem Ort festzuhängen. Was bei den Gegnerkämpfen sehr nützlich ist, ist das Rutschen-Feature. Das finde ich auch gut, denn das bringt nochmal mehr Tempo rein. Also generell viel Tempo in dem Spiel. Dafür, dass es eigentlich, wie gesagt, zur heutigen Zeit spielt und kein Zukunftsszenario ist, ist da wirklich eine Menge Tempo drin. Heißt, man sprintet in Richtung einer Deckung und drückt Kreis zum Rutschen. Und wenn man dann entgegen eine Barrikade rutscht, hockt man halt sofort dahinter. Und das ist wirklich cool, auch generell sehr viele Rutschpartien. Also dann kracht mal irgendwie ein Haus ein und dann rutscht man ein paar Etagen runter. Also in dem Spiel ist sehr viel Rutschen. Auch manchmal so Slow-Motion-Events, dass man im Rutschen schießen muss. Und also actionmäßig, also so von der reinen Action-Kost packt das Spiel voll aus. Es hat auch so ganz kleine magische Momente. Zwei fallen mir da ein, die ich auch jetzt anschneide, aber nicht weiter vertiefe. Einer ist so kurz, das kann man ruhig vertiefen. Egal. Und zwar der erste magische Moment, der mir jetzt sofort einfällt, ist, wenn du mit deinem Trupp, besteht halt aus Logan, Hash und Riley, also du, dein Bruder und der Schäferhund, in ein Wolfsrudel fällt. Heißt, da kracht ein Stück Welt zusammen. Man rutscht und befindet sich auf einmal inmitten eines Wolfrudels. Und man weiß gar nicht, was los ist. Auf einmal wird halt alles so verschwommen und wo bin ich nach dem Motto? Und auf einmal siehst du einen Wolf über dir, der Zähne fletschend dich ankeift und du drückst ihn halt immer nur mit einem Quicktime-Event weg und du drückst und drückst und drückst und denkst dir, wann ist denn das Quicktime-Event Ende, wann ist es denn Ende, wann ist es denn Ende? Und dann kommt doch dein Schäferhund und reißt den Wolf von dir runter und so süß. Und kämpft dann da mit dem und hat so seine Probleme. In dem Moment nimmst du deine Waffe und schießt auf den Wolf und hilfst damit wieder dem Hund. Worauf der nächste Wolf über dich gestürmt kommt, kannst du gar nicht gucken. Und dann kommt noch dein Bruder und reißt dir von oben den Wolf weg. Also das war so eine, ich fand so eine herzliche Teamplay-Szene. Davon hätte ich auch gerne noch ein paar mehr gesehen. Aber in 6 Stunden kann das auch schnell billig wirken. Der zweite Moment, der mir einfällt, der wirklich klasse war, ist jener, wenn man sich von einem Hochhaus abseilt. Das war ja auch sowas. Also das Spiel lässt einen nicht in Ruhe. Man, wie gesagt, so viel Abwechslung. Man ist im Weltraum auf einer Bimmelbahn, sage ich jetzt mal. Man fliegt einen Hubschrauber, man fährt einen Panzer, man hangelt sich von einem Hochhaus ab. Wirklich, egal, also an jeder Ecke hat man irgendwas Neues und es bleibt immer spannend und aufregend. Auf jeden Fall hangelt man sich irgendwann von dem Hochhaus ab und wie man dann da so agiert, also da muss ich wirklich sagen, da hatten sie ein gutes Körpergefühl im Spiel bei dem Runterhangeln. Weil das fühlt sich richtig gut an, weil du musst dich halt abstemmen und dann gleichzeitig, während man sich abdrückt vom Haus nach unten oder nach oben halt klettern. Und das fühlt sich halt so gut an und macht so viel Spaß, dass man, und das geht auch eine ganze Weile. Und dann geht man nachher später noch ins Hochhaus rein und dann hat man so alles erledigt und dann kapselt man sich wieder ans Seil und dann geht's wieder raus und wieder hoch und einfach spaßig. Die KI-Begleiter, habe ich ja jetzt schon ein bisschen von erzählt, ist halt hauptsächlich dein Bruder und der Hund. Die tragen sehr viel, später sind es dann noch mehr, und die tragen sehr viel zur Atmosphäre des Spiels bei. Heißt, die sind wichtig für Cutscenes, für Quicktime-Events, sag ich mal, für kleine Script-Events, aber hilfreich sind sie nicht wirklich. Also das ist wieder so ein typisches Beispiel von, sie sind da, um da zu sein und du machst jetzt bitte die Arbeit. Ja, ich glaube, da habe ich jetzt auch alles groß abgehandelt, ne? Ich meine, die Kampagne geht, wie ich jetzt schon bestimmt 100 Mal gesagt habe, so um die 6 Stunden. Viel zu erzählen gibt's da nicht. Ich will ja auch nicht alles verraten. Vielleicht habe ich ja irgendeinem diesen Titel noch schmackhaft gemacht und er mag ihn vielleicht doch nochmal probieren. Kommen wir also wieder zum Rausschmeißer, nämlich der Soundtrack. Der ist sehr, sehr schön. Natürlich gibt's wieder dieses generische, orchestrale Kriegsgewimmel, nenne ich es jetzt einfach mal. Die Tracks hat es, aber man muss positiv anmerken, dass es auch wieder sehr viel Ruhe lässt. Also es wurde komponiert von David Buckley, das ist ein amerikanischer Filmkomponist, der auch unter anderem den Soundtrack für das Spiel Batman Arkham Knight gemacht hat. Und dass er aus dem Filmbereich kommt, das hört man. Also wirklich, das hört man einfach. Man kennt ja Videospielmusik. Nehmen wir jetzt einfach mal das Beispiel eines Final Fantasy Soundtracks oder eines Zeldas, nur mal angenommen. Das hört man und man weiß, das ist von einem Videospiel. Nur von welchem? Und bei diesem Soundtrack hört man einfach, das ist von dem Film, aber von welchem? Und dann sagt man, nein, nein, das ist von dem Spiel. Wir können ja mal kurz reinhören. Ja, wie gesagt, sehr schön, sehr viel Melodie und Ruhe auch drin. Auch oft in hektischen Passagen beginnt der Soundtrack einfach mal an Ruhe zu gewinnen, was viel zur Atmosphäre beiträgt. Und ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Also wirklich ein sehr, sehr schöner Soundtrack. Kommen wir zu meinem Fazit. Wer ein realistisches Kriegsszenario sucht, ist hier garantiert fehl am Platz. Es ist einfach nur abwechslungsreiche Spektakelkost, die jedem guten Actionfilm Konkurrenz machen könnte. Mehr kann man da eigentlich nicht zu sagen. Ja, falls ihr mehr PSDS wollt, dann gebt mir doch ein Like auf Facebook unter www.facebook.com/psdspodcast oder besucht das Archiv unter psdspodcast.wordpress.com. Ansonsten geht wie immer, ob Dual Screen oder Dual Shock, habt ihr Bock, wird jetzt gezockt und damit bis zum nächsten Mal.